In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis.
Aus dem Psalm 145. Der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen. Sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. Sein Königtum ist ein Königtum für ewige Zeiten. Seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Der Herr stützt alle, die fallen, und richtet alle Gebeugten auf. Gerecht ist der Herr in allem, was er tut, voll Huld in all seinen Werken. Der Herr ist allen, die ihn anrufen, nahe, allen, die zu ihm aufrichtig rufen. Wort des lebendigen Gottes.
Cari fratelli e sorelle,
liebe Brüder und Schwestern, heute Morgen setze ich die Betrachtung vom vergangenen Mittwoch fort. Ich möchte mit euch andere Aspekte der Lehre des heiligen Bonaventura vertiefen. Er ist ein herausragender Theologe, der es verdient, an die Seite von einem anderen großen Denker gestellt zu werden, an seinem Zeitgenossen, dem heiligen Thomas von Aquin. Beide haben die Geheimnisse der Offenbarung untersucht, haben auch versucht zu beurteilen, wie hoch die menschliche Vernunft einzuschätzen ist, und haben über den Dialog zwischen Glauben und Vernunft nachgedacht, der ganz wichtig ist für das Mittelalter, das christliche Mittelalter. Sie haben damit der Epoche eine große intellektuelle Lebendigkeit verliehen und abgesehen von Glauben und kirchlicher Erneuerung war dieser Bereich nicht genügend herausgearbeitet worden. Es gibt andere Analogien zwischen den beiden. Bonaventura war Franziskaner, der heilige Thomas war Dominikaner. Also beide haben den Bettelorden angehört, mit ihrer geistigen Neuheit, geistigen Frische sozusagen. Und ich habe in den vergangenen Katechesen gezeigt, dass sie die ganze Kirche im 13. Jahrhundert geholfen haben, mit zu erneuern, und dass sie viele Nachfolger angezogen haben. Aber beide haben der Kirche mit Sorgfalt, mit Leidenschaft und Liebe gedient, auch bis zu dem Punkt, dass sie eingeladen wurden, am ökumenischen Konzil von Lyon im Jahre 1274 teilzunehmen, in dem Jahr, in dem beide auch starben. Thomas, während er sich nach Lyon begab, und Bonaventura während des Konzils. Auf dem Platz, hier dem Petersplatz, sind beide Statuen der Heiligen parallel aufgestellt, genau am Anfang der Kolonnaden, wenn man von der Basilika, der Fassade ausschaut, einer auf der linken Seite und andere auf der rechten. Trotzdem haben die beiden auch verschiedene Zugangswege auf ihrer philosophischen und theologischen Suche, und sie haben eine große Originalität gezeigt und eine Tiefe in ihrem Verständnis. Und ich möchte jetzt einige Unterschiede auch zeigen. Der erste Unterschied bezieht sich auf den Begriff der Theologie. Beide fragen sich, ob die Theologie eine praktische Wissenschaft oder eine theoretische ist, eine spekulative. Heilige Thomas hat über beide Möglichkeiten nachgedacht. Die eine Gedankenrichtung sagt, die Theologie ist eine Reflexion über den Glauben, und Der Sinn des Glaubens ist, dass der Mensch gut wird, dass er nach dem Willen Gottes lebt. Also demnach müsste der Sinn der Theologie jener sein, dass er uns auf einen guten Weg führt, auf den gerechten Weg. Und in der Konsequenz müsste dann die Wissenschaft eine praktische sein. Die andere Position sagt, die Theologie sucht, Gott zu erkennen. Wir sind Werk Gottes. Gott steht über allem unserem Tun. Gott ist es, der in uns das richtige Handeln hervorbringt. Und deswegen handelt es sich nicht in erster Linie um unser Tun, sondern darum, dass wir Gott kennen. Und die Konsequenz ist dann, dass die Theologie vor allem ein Schauen Gottes ist und nicht der Schwerpunkt auf unserem Wirken liegt. In der Konklusion, Schlussfolgerung, sagte Thomas, die Theologie impliziert beide Aspekte. Sie ist theoretisch, sie sucht Gott zu kennen, immer mehr, aber sie ist auch praktisch, nämlich sie versucht unser Leben auf das Gute hinzurichten. Aber es gibt ein Primat der Erkenntnis. Man muss vor allem Gott kennen und dann folgt das Handeln nach Gott hin. Und dieses Primat der Erkenntnis im gegenübergesetzt der Praxis ist ganz bedeutsam für die Ausrichtung von Thomas. Die Antwort von Bonaventura ist sehr ähnlich, aber die Akzente sind verschieden. Er kennt beide Argumente wie Thomas. Aber um zu antworten auf diese Frage, ob jetzt die Theologie mehr eine praktische oder theoretische Wissenschaft ist, macht er noch eine dritte Unterscheidung. Er weitet das Ganze noch einmal aus. Außer dem theoretischen und praktischen Zweig, also einmal dem Primat des Wissens und einmal Primat der Praxis, sagt er, gibt es noch eine dritte Haltung, und die nennt sich die Weisheit. Die Haltung der Weisheit sozusagen, und er sagt, die Weisheit umfasst alle beiden Aspekte, und er setzt vor, die Weisheit sucht die Kontemplation, und das ist die größte Art der Erkenntnis, und sie hat als Intention, dass wir gut werden, vor allem das, nämlich, dass wir gut werden. Und er sagt, der Glaube ist im Intellekt, aber auf die Art und Weise, dass es aber auch den Affekt hervorführt. Er sagt zum Beispiel, Christus zu kennen, zu wissen, dass Christus für uns gestorben ist, bleibt nicht nur auf der Ebene des Wissens, sondern es führt auch notwendigerweise zum Affekt, zur Liebe. In der gleichen Linie bewegt sich auch die Verteidigung der Theologie, also der rationalen Reflexion und die methodische Reflexion des Glaubens. Und er sagt dann, er ist nicht. Bonaventura führt dann einige Argumente auf, gegen die so üblich waren gegen Theologie. Die waren verbreitet vielleicht unter einigen der Franziskanerbrüder, die sagten, die Vernunft würde den Glauben aushöhlen. Es wäre eine nahezu gewaltsame Haltung gegenüber den Worten Gottes. Und Bonaventura hat geantwortet, das wäre eine arrogante Art und Weise, Theologie zu betreiben, weil es sich auf den Hochmut der Vernunft stützen würde, die sich überhalb des Wortes Gottes stellen würde. Aber das ist nicht die wahre Theologie, die hat nämlich einen anderen Ursprung. Die wahre Theologie, die kommt von dieser Richtung. Wenn ich jemanden liebe, dann will ich ihn immer besser kennen. Ich möchte den Geliebten dann immer mehr kennen. Die wahre Theologie beruft sich also nicht und ist nicht motiviert vom Hochmut, sondern sie ist motiviert von der Liebe zu demjenigen, dem ich meine Zustimmung gegeben hat. Also da ist das Primat die Liebe. Und von daher definieren sich auch bei heiligen Thomas und bei Bonaventura die letzte Bestimmung des Menschen, seine Glückseligkeit. Thomas sagt, das oberste Ziel ist das, dass sich zur tiefsten Sehnsucht hin führt, nämlich Gott zu schauen. Und dieser Akt, Gott zu sehen, löst alle Probleme. Wir sind glücklich. Nichts anderes ist notwendig. Bonaventura sagt es ein bisschen anders. Er sagt, die letzte Bestimmung des Menschen ist, Gott zu lieben, sich mit ihm zu vereinen. Und das ist für ihn die angemessene Art, unsere Glückseligkeit zu bestimmen. In dieser Linie muss man noch sagen, dass für beide, für Thomas und für Bonaventura, man muss noch sagen, die höchste Kategorie für den heiligen Thomas ist das Wahre, für den heiligen Bonaventura ist es das Gute. Aber man darf das nicht gegenübergesetzt sehen, weil nämlich für beide es so ist, dass das Wahre das Gute ist und das Gute auch das Wahre ist. Gott zu schauen heißt auch, ihn zu lieben. Und ihn zu lieben ist auch das Schauen. Also es sind nur Akzente von einer im Grunde genommenen gleichen Sicht der Dinge. Aber es sind die Akzente, die gesetzt werden und die auch zu verschiedenen Traditionen geführt haben, die auch für unterschiedliche Fruchtbarkeit des Glaubens gezeigt haben und die Unterschiede in ihren Ausdrucken. Wenn wir jetzt zu Bonaventura wieder schauen, dann ist sein spezifischer Akzent auch, dass er eben alles aus dem franziskanischen Charisma her erklärt. Der Arme von Assisi, der über allen intellektuellen Debatten seiner Zeit stand, hat den Primat der Liebe. Er war derjenige, der in Christus verliebt war. Und das hat er gegenwärtig gesetzt in seiner Zeit als er war praktisch die Ikone des Herrn. Und er hat das Er hat seine Zeitgenossen überzeugt, nicht mit seinen Worten, sondern mit seinem Leben. In allen seinen Werken zeigt sich diese Schule, diese franziskanische Inspiration, dass er vom Armen aus Assisi geprägt ist, also von Franziskus. Und vom Primat der Liebe her muss man seine Theologie verstehen. Es gibt aber noch eine andere Quelle, und das sind die Texte des sogenannten Pseudo-Dionigi, ein Theologe des 6. Jahrhunderts, der sich unter einem Pseudonym verborgen hat, nämlich und sich diesen Namen Dionigius vom Areopagit gegeben hat, der in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Und er hat eine liturgische Theologie geprägt und eine mystische Theologie, und er hat dabei sehr von den verschiedenen Rängen der Engel, der Ordnungen der Engel gesprochen. Seine Schriften wurden ins Lateinische im 9. Jahrhundert übersetzt, und in der Zeit von Bonaventura hat sich dadurch eine neue Tradition entwickelt, und die besonders Bonaventuras Interesse angezogen hat und auch das Interesse der anderen Theologen seiner Zeit. Pseudo-Dionysius spricht über 9 Ränge der Engel, und diese Ränge, die Namen, findet er in der Heiligen Schrift. Und da gibt es eine Rangfolge von den ganz einfachen Engeln bis hin zu den Seraphim. Und heilige Bonaventura interpretiert diese Ränge als verschiedene Grade der Näherung der Kreatur Gottes, und deswegen versinnbildlichen sie auch den menschlichen Weg, seinen Aufstieg zur Vereinigung, zur Gemeinschaft mit Gott. Für den heiligen Bonaventura gibt es keinen Zweifel. Franziskus gehört zu dieser seraphischen Ordnung. Er ist reines Feuer der Liebe. Und das sollte auch jeder Franziskaner seiner Meinung nach werden. Aber er weiß, dass das immer nur ein Geschenk Gottes ist, und wie ich in der letzten Audienz darauf eingegangen bin, die Struktur des Franziskanerordens ist mit Bonaventura realistischer oder mäßiger geworden, aber trotzdem will er versuchen, den Mitgliedern immer mehr sich dieser seraphischen Existenz zu nähern. Er hat einen Realismus, aber trotzdem eine Radikalität geprägt vom Evangelium. Der heilige Bonaventuras hat in den Schriften von Dionysius noch ein anderes Element gefunden, das für ihn noch wichtiger ist. Während für Augustinus der Intellekt, das Sehen mit der Vernunft und dem Herzen als letzte Kategorie der Erkenntnis ist, macht der Pseudo-Dionysius noch einen anderen Schritt. In dem Aufstieg zu Gott hin möchte er, sagt er, man kann da nur zu einem Punkt gelangen, in dem die Vernunft aber nichts mehr sieht. Er sagt, er spricht von einer Nacht der Intelligenz und da würde aber die Liebe noch sehen. Und sie sieht das, was für die Vernunft nicht mehr zugänglich ist. Die Liebe geht über die Vernunft hinaus, sie sieht mehr, sie tritt tiefer ein in das Geheimnis Gottes. Der heilige Bonaventura war fasziniert von dieser Vision und sie trifft sich auch mit der franziskanischen Spiritualität. Er sagt, genau in der dunklen Nacht des Kreuzes zeigt sich die Größe der göttlichen Liebe. Da, wo die Vernunft nichts mehr sehen kann, da sieht die Liebe. Und so verstehen sich auch seine Schlussworte in dem Buch Itinerare, dem Weg des Verstandes zu Gott hin. Wenn man das in einer oberflächlichen Art und Weise sehen würde, dann könnte man denken, das wäre ein bisschen übertriebene Art der Verehrung ohne Inhalt. Aber wenn man das im Licht der Theologie des Kreuzes von Bonaventura sieht, dann ist das ein großer Ausdruck der franziskanischen Spiritualität. Da sagt er, wenn ich verstehen will, wie das funktioniert, also das heißt der Aufstieg zu Gott, dann fragt die Gnade und nicht die Lehre, die Sehnsucht, nicht den Intellekt, fragt das Flehen des Gebetes, nicht das Studium des Buchstabens. Nicht das Licht, sondern das Feuer, das alles entzündet und dich zu Gott hinführt. All das ist nicht gegen den Intellekt gerichtet und ist auch nicht antirational. Es setzt im Gegensatz den Weg der Vernunft voraus, aber er übersteigt ihn in der Liebe des gekreuzigten Christus. Mit dieser Verwandlung der Mystik von Pseudo-Dionysius hat Bonaventura sich auf eine große Strömung der Mystik begeben, die den Intellekt erhebt und reinigt. Das ist der Gipfel der Geschichte des menschlichen Geistes. Diese Theologie des Kreuzes, die im Treffen der Begegnung der Theologie von Pseudo-Dionysius und der franziskanischen Spiritualität hergeboren ist, da dürfen wir nicht vergessen, dass Bonaventura mit dem heiligen Franziskus die Liebe gegenüber dem Geschaffenen teilt, die Freude über die Schönheit der Schöpfung Gottes. Ich zitiere jetzt ein etwas aus seinem Buch Itinerario. Derjenige, der nicht den Glanz der Geschöpfe sieht, ist blind. Derjenige, der nicht die Stimmen hört, ist taub. Derjenige, der nicht wegen dieser Wunder Gott lobt, ist stumm. Derjenige, der nicht die ganzen Zeichen sieht und sich über dieses erste Prinzip erhebt, der ist dumm. All die ganze Schöpfung spricht von Gott und vom guten Gott, vom schönen Gott und von seiner Liebe. unser Leben ist ein Weg, ein Pilgerweg, diesem Aufstieg Gott zu Gott hin, aber unsere Kräfte reichen nicht aus, um zu dieser Höhe Gottes zu gelangen. Deswegen ist es so wichtig, das Gebet zu üben. Die sagt, Bonaventura sagt, das Gebet ist die Mutter und der Ursprung all dieser ganzen Erhebung des Menschen, so zum Actio, sagt Bonaventura. Und der Heilige Vater hat dann mit einem Gebet geschlossen: Führe mich, Herr, auf deinem Weg und ich werde dann auf deiner Wahrheit gehen. Mein Herz möge sich erfreuen und deinen Namen fürchten. Das war ein Zitat aus einem Buch von Bonaventura, ein Gebet. Soweit die Katechese des Heiligen Vaters.
Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich, wie schon in den vergangenen beiden Wochen, über den heiligen Bonaventura, Kirchenlehrer des 13. Jahrhunderts, sprechen und weitere Aspekte seines Denkens vertiefen. Bonaventura war Franziskaner. Er hat mit seinem Zeitgenossen, dem Dominikaner Thomas von Aquin, wesentlich zur Blüte der Theologie im Mittelalter beigetragen. Hier auf dem Petersplatz stehen ihre Statuen am vorderen Ende der Kolonnaden einander gegenüber. In ihrer Theologie ergänzen sie sich durch verschiedene Akzente. Bei Thomas von Aquin können wir von einem Primat des Erkennens sprechen. Das Wesentliche ist Gott erkennen, dann wird alles andere auch richtig in unserem Leben. Es geht ihm also vor allem um die Erkenntnis Gottes, die von selber praktische Konsequenzen nach sich zieht. Die höchste Erfüllung ist so die Schau Gottes. Bonaventura nähert sich Gott eher aus der Perspektive der Liebe, die für ihn jede wahre Theologie prägen muss. Wer dagegen mit Stolz an die Frage nach Gott herangeht und sein eigenes Nachdenken, seine Methoden über die Heilige Schrift stellt, tut dem Wort Gottes Gewalt an. Bonaventura richtet sich nicht gegen die geordnete, rationale Reflexion, die er selbst mustergültig betrieben hat, aber in treuer Nachahmung seines Ordensgründers Franziskus war er von tiefer Liebe zu Christus erfüllt, den er darum immer besser kennenlernen wollte. Und seine Motivation der Theologie ist, wer liebt, will den Geliebten besser kennenlernen, weil der Theologe ein Liebender ist, darum will er mehr wissen von Gott, darum will er Christus besser kennenlernen. Aus dieser Motivation wächst rechte Theologie, so sagt er uns. Inspiriert von der Lehre des griechischen Kirchenschriftstellers Pseudo Dionysius, 6. Jahrhundert, betet er darum, wie die Seraphine gleichsam Feuer und Flamme für Gott zu sein und strebte nach der Liebe, die alles Erkennen übersteigt und uns mit Gott vereint. Ganz herzlich begrüße ich die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache und heiße besonders die Studierenden und Dozenten des Kirchenrechts aus Wien sowie die Schulgemeinschaft der Marienhausschule in Meppen willkommen. Die Fastenzeit ist für uns alle ein innerer Weg zum Ostergeheimnis, zu Christus hin. Gerade in der Dunkelheit des Kreuzestodes können wir, so lehrt uns der heilige Bonaventura, die große Liebe Gottes erkennen und so vom Kreuz her mehr von Gott sehen als durch bloße Reflexion. Und je tiefer wir erkennen, dass Christus für uns gestorben ist, desto mehr werden wir Liebende sein, desto mehr wird unser Leben recht werden. Dazu bitte ich euch allen Gottes reichen Segen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut in cielo et in terra. Nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.